von Maxpool über Carglass zu OCC und jetzt Herzenssache. Das kann nur einer sein. Heute zu Gast bei
Zündstoff und Zwischentöne.
Carsten Möller.
Über 45 Jahre Berufserfahrung. Vom Azubi zum Vorstand, dazwischen Strukturvertrieb kennengelernt, sozialkritische Bücher geschrieben, einen der ersten Pools mitbegründet, Versicherungsprodukte entwickelt, Autoliebhaber, kurzen Ausflug zu Carglass, jetzt ein Auto-Assikurateur gegründet, der sich um spezielle Fahrzeuge kümmert. Carsten, ich glaube, wir haben bisher noch niemanden gehabt, der so viel Berufserfahrung und so eine Facette vorstellst. Und was ich vergessen habe, du bist Podcaster. Und zwar mein absoluter Lieblingspodcaster der Versicherungsbranche, weil, wenn ich das so direkt sagen darf, Carsten hat das Fuck You Money, das man braucht, um Klartext zu reden. Da kommen wir mit unserem Zündstoff kaum ran. Vielen Dank, dass du da bist. Es ist schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ich würde gerne mit dem Kollegen und dir ein bisschen auf den Markt gucken, um mal so deine unverblümte, direkte Einschätzung Maklermarkt, Poolmarkt, Aufkäufe, Bestandsverkäufe, Makler, die ihre Bestände verkaufen, bis hin zu den, ich sag jetzt mal, Vorständen, die im Augenblick den Markt bestimmen. Und da hätte ich gerne deine Einschätzung und freue mich auf die nächsten Minuten mit dir.
Ja, danke für die Einleitung. Hält mir vor Augen, wie alt ich eigentlich bin, ne? Also 45 Jahre in diesem Bereich, das ist ja leider wirklich so. Ich denke mal 35, aber ich vergesse mal 10 Jahre. Also eigentlich bin ich echt ein alter Sack oder ein Chamäleon, das eben schon so unglaublich viel erleben durfte oder machen durfte oder konnte. Insofern bin ich gerne der Einladung gefolgt und bin gespannt, was mich hier bei euch erwartet.
Frederik hat ja auch eine Kfz-Vergangenheit, aber ich würde gerne nicht mit der Herzenssache, die du auch jetzt hier auf dem Herzen trägst, anfangen, sondern tatsächlich mit den Anfängen im Poolwesen. Wir sind ja hier bei Supersonic umgeben von Pool, von Blau Direkt in Lübeck. Und du selber hast einen Pool damals gegründet, hast Produkte entwickelt, hast sie in die Breite getragen. Der erste Pool warst du nicht. Da gab es, glaube ich, noch andere. Aber du warst vor Formfinanz, du warst vor Blau Direkt, du warst der Erste. Jetzt ist Maxpool ja hier bei Blau Direkt aufgegangen. Aber erzähl mal, was hat dich damals überhaupt bewogen zu sagen, du warst ja relativ frisch noch in der Branche, zu sagen, es braucht einen Pool, es braucht solche Produkte?
Naja, der Pool war eigentlich eine Konsequenz einer ganz anderen Idee und Tätigkeit. Ne? Wir haben 1995 mit einem kleinen hanseatischen Versicherungsmakler mit Namen VKS angefangen, Versicherungsprodukte zu entwickeln. Also wir waren klassischer Deckungskonzeptmakler. Wir haben eine ganz fantastische Unfallversicherung entwickelt und haben mit dieser Unfallversicherung das Glück gehabt, wirklich das Glück gehabt, dass einer unserer Kunden damals Journalist bei einer großen Zeitschrift war und über uns berichtet hat und über die Inhalte und Fähigkeiten und Möglichkeiten unserer Unfallversicherung. Und dadurch kriegten wir plötzlich Anfragen aus ganz Deutschland von anderen Versicherungsmaklern. Und wir wussten am Anfang gar nicht, wie wir damit umgehen sollen und haben gesagt, okay, wir stellen diese Produkte zum Mitvertrieb zur Verfügung. Und das war im Grunde die Keimzelle, die ursprüngliche Initiierung der ganzen Thematik, die später mal Pool werden sollte. Wir haben also angefangen mit einer Unfallversicherung, haben dann die erste Privathaftpflichtversicherung in Deutschland in den Markt gebracht mit einer Forderungsausfallversicherung, später dann mit einer Rechtsschutzversicherung, die Itzehoer war damals der Risikoträger. Wir haben dann die erste private Arbeitslosenversicherung in Deutschland entwickelt. Wir haben die Gravity-Versicherung entwickelt. Wir haben ganz viele Themen entwickelt, die heute Standard im Markt sind. Leider konnten wir sie nicht schützen, weil es kein Patentrecht für Versicherungsprodukte gibt. Sonst wäre ich heute wirklich reich. Und mit diesem Ansatz sind wir losgelegt und haben ganz viele Versicherungsmakler für uns gewonnen. Und irgendwann, das war 1997, das ist echt lange her, hatten wir die Problematik, dass Makler anfingen zu fragen, wie kann das denn sein, dass wir als Makler bei euch als Makler Produkte einreicht, wer schützt unsere Kunden? Übrigens eine Frage, die sich heute ganz viele Makler stellen müssten, wenn sie mal auf ihre Partner im Pool oder wie auch immer Geschäft gucken sollten. Ich gehe wieder zurück. Wir haben dann gesagt, wir gründen ein Unternehmen. und bilden diese Produkte extern ab, also in einem eigenen Unternehmen. Und da gab es einen ganz verrückten Arbeitstitel in der Konzeptionsphase, der hieß Max und Moritz. So war der ursprüngliche Arbeitstitel. Und aus Max und Moritz ist Maxpool geworden oder Maxpool, je nachdem, wie man es ausspricht. Das hat sich eigentlich verselbstständigt. Und dann haben wir tatsächlich 98 das allererste Mal nicht nur eigene Produkte, sondern auch Produkte dritter Anbieter mit reingebracht in die Abwicklung. Und die Makler fanden das ganz toll, weil sie über einen, nämlich über Maxpool damals, neu gegründet, tatsächlich Zugriff auf ganz viele Produkte hatten. Das war der Beginn eines Pools, der dann immer größer war. Und ich glaube, 2004 waren wir der mit Abstand größte Versicherungspool in Deutschland. Und dann kamen so komische technische Applikationen, die wir nicht verstanden haben. Und dann sind andere größer geworden und besser geworden vielleicht und sonstiges. Das ist so die ursprüngliche Gründungsphase oder die Initiierung eines Pools.
Das ist an der Stelle so ein bisschen nochmal Geschichtsunterricht tatsächlich. Also ja, wie wurden, also für unsere Branche, ne? Also wie wurden eigentlich Pools initiiert? Ne? Was war die Initialzündung? Offensichtliche Deckungskonzepte. Und viele vergessen, die DKM hat den Namen ja nicht zufällig gewählt, sondern dahinter steckt ja Deckungskonzept Messe, weil das im Grunde halt einfach in den 90ern Jahren das, was es brauchte, war. Ne? So, und man vergisst häufig auch nochmal, man hatte 1994 die Deregulierung. Bis dorthin waren ja die Produkte im Grunde reguliert, die mussten genehmigt werden und so weiter und so fort. Und nach 94 konnte dort ein Wettbewerb entstehen. Was haben die Versicherer gemacht? Die haben die Bedingungen reduziert. Also damals eine Kfz-Versicherung war vorher, was weiß ich, für in der Vollkasko ein Jahr Neuwagen, ne, Schutz. Das wurde halbiert auf 6 Monate und. Und da braucht es tatsächlich Impulse aus dem Maklermarkt, diesen ganzen Wahnsinn in die richtige Richtung zu drehen. Also das war für die Branche eine wichtige Geschichte. Ne?
Das war die Abkehr der sogenannten Normativbedingungen am 1.7.94 und eigentlich für uns die Keimzelle dessen, dass wir Produkte angefangen haben zu entwickeln. Die Versicherer waren ja damals auch gar nicht gesprächsbereit. Die hatten überhaupt keine Lust. Wir haben seinerzeit angefangen, unser erster Deckungsträger war ein amerikanischer Versicherer, Chubb. Mit dem haben wir angefangen, Unfallversicherungen zu entwickeln, weil du in Deutschland dir nur blutige Nasen geholt hast. Die Versicherungswirtschaft war damals ein bisschen anders, wirklich ein bisschen anders.
Ich möchte aber aus dem Geschichtsunterricht ein kleines bisschen in Richtung Zukunft, Gegenwart gehen.
Sehr gut.
Du hast eben gerade erwähnt, dass du die technischen Sachen nicht verstanden hast. Also meine Frage wäre auch gewesen, erstens, Was war dein Gedanke, als Maxpool hier bei Blaudirekt aufgegangen ist? Wie bist du damit umgegangen? Es war ja dein Baby. Du hast das, ne, von der Gründung die Idee gehabt und dann in Anführungsstrichen zu sehen, der geht hier rauf. Ich will das mal. Du hast eben gesagt 1994. Da habe ich angefangen in der Branche und habe irgendwann mal Fondsfinanz kennengelernt über eine Mailingliste, weil Norbert Porasek persönlich damals seine Produkte als rechenbare Excel-Listen rumgeschickt hat. Du konntest die Produkte rechnen und da habe ich damals sozusagen, was ist das denn? Und habe damit rumgespielt und habe das kennengelernt. Danach haben die CRM-Systeme gebaut und ich sag mal, der größte Coup war gewesen, Software, den Vergleicher zu verteilen, kostenlos. Das war ja der Durchbruch, würde ich sagen. Hat den gesamten Markt verändert. Warum habt ihr das nicht gemacht? Softfare ist ein hanseatisches Unternehmen. Du bist im Gegensatz zu mir sogar gebürtiger Hamburger. Ich bin nur geborener Hamburger.
Waschechter,
richtig. Ja. Das ist die Eltern.
Eine Generation, also eine Elterngeneration, 4 Generationen zurück.
So, Hanseaten durch und durch. Aber warum hast du damals kein hanseatisches Ding draus gemacht? Warum sind die Lübecker und die Münchner so weit vorne? Und jetzt hast du eine Herzenssache in anderer Sache, aber das war ja dein Herzenskind.
Also ich gehe einen ganz kleinen Schritt zurück. Wir haben 1998, waren wir technischer Revolutionär in Deutschland. Wir haben als allererster Anbieter überhaupt eine sogenannte Online-Polizierung freigegeben. Das heißt also, der Versicherungsmakler konnte im Kundengespräch Daten eingeben, auf den Knopf drücken und eine Sekunde später kriegte er die Police, konnte sie ausdrucken. Wir waren der allererste, der diese Online-Dokumentation überhaupt in Deutschland eingeführt hat. 98. Wir waren State of the Art. Wir waren Trendsetter und so weiter. Das war eine Technik. Wir haben sehr wohl mit Software gearbeitet. Also mit Hartmut Hans damals als Inhaber und Geschäftsführer sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und auch wir haben sehr intensiv Software in den Markt gebracht. Ein Fehler, den ich begangen habe, sage ich heute, da gab es so einen kleinen strukturvertriebsgeprägten Menschen in München, Norbert Porasek mit Namen, der hatte auf ein Berliner Pferd gesetzt, eine Softwarebude in Berlin. Und ich hatte damals einen guten Draht zu Norbert und habe ihn gefragt, ob das wirklich gut ist, was er da macht, weil ich kannte Software. Bin für ihn sogar mal nach Berlin gefahren, habe mir das angeguckt und habe danach gesagt, Norbert, das kannst du nicht machen, du musst mit Software reden. So ist die Geschichte eigentlich entstanden, Norbert Porasek beziehungsweise Fondsfinanz und Software. Und die haben es einfach clever gemacht. Die haben etwas wirklich Großes aufgebaut mit Fondsfinanz, ziehe ich meinen Hut. Wir waren nicht so clever. Wir haben uns viel mehr mit Produkten beschäftigt und mit den Abwicklungen dieser Produkte bei uns im Hause. Wir haben ein KV-Team aufgebaut, wir haben ein LV-Team aufgebaut, wo sie in München ganz viel Zeit investiert haben, sich den technischen Gegebenheiten zu widmen. Das haben wir verschlafen in Hamburg. Wir haben uns lieber um handwerkliche Kunst in der Abwicklung gekümmert. Heute sagt man, blöd gelaufen.
Also, Geschichtsunterricht Teil 2 von Pool als Deckungskonzeptgeber und Innovator, was Produkte betrifft, hin zu Technikdienstleister und Abwickler.
Ja. Ich wollte aber die Frage noch beantworten, die du gestellt hast. Du hast ja 2 nacheinander gestellt. Wie ist es mir ergangen, als Maxpool hier im Blau-Direkt-Konzern im Grunde aufgegangen ist? Das ist ja nicht überraschend gewesen. Also wenn man sich wirklich mit der Materie ein bisschen auskennt, dann wusste man 2 Jahre vorher schon, was passiert. Weil spätestens mit der Verkündung der Zusammenlegung und so weiter, man wusste das. Und man wusste ja auch um die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die sich hinter manchen Häusern verbergen. Ich bin fein damit. Also ich habe mein Unternehmen 2012 verkauft und habe einen Haken hintergemacht. Und das tut mir auch gut, weil ich mich sonst vielleicht an der einen oder anderen Stelle geärgert hätte.
Wenn ich mir die Pools heute angucke, hat sich ja wieder massiv was geändert. Also damals, ich sag mal, durch die Einführung der Technik, kostenlose Vergleiche und so weiter, sind einige nach vorne gekommen, Blaudirekt hat dann nachgezogen. So, jetzt sind ja die Aufkäufer da, Private Equity, Investoren. Die Gründer sind weg, Norbert Porasek ist noch im Amt, aber letztendlich ist eine Frage der Zeit, bis auch die sozusagen irgendwo das Leben genießen. Wie bewertest du den heutigen Markt, den Poolmarkt an sich, die ja nun nach wie vor um die Makler werben? Und du hast mal einen schönen Satz gesagt, die Makler wissen gar nicht, was sie da für Verträge unterschreiben. Und jetzt mal nicht nur auf den Vertragstext, diese ganze Technik birgt ja auch eine Abhängigkeit. Also wenn ich als Makler hergehe und sage, ich gehe zu einem Dienstleister, der das gesamte prozessuale Portfolio hat. Ich habe meine Kunden, meine Verträge, meine Beratungsleistung, alles läuft über diese Systeme. Gleichzeitig sind da Investoren hinter, die sagen, wir brauchen Rendite. Wie bewertest du das? Du bist ja heute als Außenstehender mit tiefen Insights und guckst dir ja den Markt an. Was würdest du einem jungen Makler, der sagt, total super, ich habe einen Pool, der hat alles, Technik, das, was der Carsten Möller erzählt, das betrifft mich gar nicht. Ich habe Technik im Griff, weil die machen das für mich. Was würdest du dem sagen?
Er hat in der Theorie zunächst mal recht, weil wenn ich jemanden habe, der sich hinten dran um diese so unsagbar wichtigen Themen kümmert, wie die ganzen technischen Systeme, Vergleichssysteme, Verwaltungssysteme, Provisionsabrechnungssysteme, ich habe über einen Vertrag Zugang zu fast allen Produktgebern, dann ist das ein riesen Vorteil. Jetzt kommt das Aber. Deine Frage war, wie sehe ich den Markt? Ich sehe die Existenz des freien, unabhängigen Versicherungsmaklers dramatisch gefährdet. Weil die Abhängigkeiten, die sich nicht nur aus vertraglichen Regelungen ergeben, man muss überlegen, wie viele Menschen in der Rechtsabteilung arbeiten eigentlich bei einem dieser großen Anbieter und welche Interessenslagen packen die in die Verträge so versteckt klausuliert rein, dass der einzelne Kleine, der keine große Rechtsabteilung hat, gar nicht versteht, was er da letztendlich unterschreibt. Das ist das erste große Problem. Also gehört mein Bestand, mein Unternehmen, mein Kunde eigentlich wirklich noch mir? Das ist die erste Frage, die ich stellen würde. Und die zweite Frage: Was passiert eigentlich wirklich, wenn ich mal die Konsequenz ziehe und jemanden verlassen möchte, mit meinem eigenen Lebenswerk? Weil letztendlich vermitteln und beraten Makler Verträge und betreuen Kunden. Und das ist deren Existenz. Davon leben die. Kann es sein, dass ich plötzlich gar nichts mehr habe? Und das passiert gerade. Weil die Leute, die wechseln wollen, stehen vor einem unlösbaren Problem. Wie kriegen sie eigentlich ihre Verträge, vertragliche Situation das eine, technische Situation das andere, tatsächlich raus und können wieder so frei arbeiten, wie sie arbeiten wollen? Der nächste Punkt ist, welches ist denn die Interessenslage dieser großen Investitionshäuser? Egal, ob das HG Capital oder Warburg Pictet oder sonstiges ist. Was wollen die? Die wollen Kohle machen. Und die interessiert nichts anderes als Kohle machen. Wie machen die Kohle? Die nehmen Geld, das gar nicht ihnen selber gehört, sondern von Investoren und investieren in eine geschäftliche Aktivität. In dem Falle zum Beispiel der Versicherungsmarkt. So, und die wollen Rendite sehen. Die müssen erstmal Zinsen zahlen für das Geld, was sie selber aufnehmen oder die Renditeversprechung, die sie in ihren internen Investoren gemacht haben. Das wollen sie sehen. Sie wollen Gewinn sehen. Okay, das sind schon zwei Faktoren. Und dann wollen sie die möglichst noch maximieren. Also kommt doch ein unsagbarer Druck auf den Markt, der nicht für den einzelnen Versicherungsmakler positiv sein kann. Weil der Versicherungsmakler ist Mittel zum Zweck und nicht der, der im Nukleus steht, der also wirklich in der Betrachtung steht, der gefördert und gefordert werden soll. Also das sehe ich ganz kritisch, was da passiert.
Frederik, du warst ja auf Seiten des Versicherers. Ich sehe das jetzt so, die kaufen Bestände, die kaufen Unternehmen auf und dann gehen sie zu euch Versicherern und sagen, hört mal, wir haben noch mehr Volumen, du musst uns ein bisschen mehr geben, du musst die Bedingungen verbessern, mehr Provision zahlen. Ist das nicht der Weg, dass sie sagen, wir können unsere Investoren mit hoher Rendite beglücken, weil wir kriegen noch mehr Geld von den Gesellschaften? Für die wird dann natürlich die Luft enger, weil das Poolgeschäfte weniger Marge wirft. Aber wäre das nicht der Ausweg?
Na, ich möchte auf einen Punkt an der Stelle nochmal eingehen. Das, was Carsten eben dargestellt hat, ist, die 90er und die Nullerjahre, die waren tatsächlich geprägt von, ich sag mal, also wenn man einfach mal die Intermediäre, die es ja in den 80er Jahren nicht gab, die in den 90er Jahren auf den Markt kamen. Also Maxpool, ASC, keine Ahnung was. So, die dann in der Lage waren, um 2000 herum schon auch eine gefaxte Deckungsnote taggleich noch zu policieren. Das waren ja genau diese Leistungsversprechen, die Versicherer damals gar nicht konnten, noch nicht wollten. So. Und dahinter standen Menschen mit einer Mission. Also die im Grunde, also die Gründer, die wollten natürlich groß werden, klar, aber die wollten Menschen mitnehmen, die hatten die Idee, im Grunde den Maklermarkt positiv zu bewegen. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist jetzt wieder auch, wenn man so ein bisschen Geschichtsunterricht, im Grunde seit diesem Jahrzehnt oder seit Ende des letzten haben wir jetzt im Grunde nicht mehr diejenigen, diese Menschen, die mit Haltung und Motivation Sachen voranbringen, sondern jetzt ist es Kapital. Ich stelle gerne immer die Frage, ist die Branche, unsere Branche eher Problem oder Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen? Und letztendlich ist sie beides. Aber wenn man sagt, wo ist das Problem? Weil zu viel Geld drin ist und auch zu viel Marge. Und um diese Marge, wenn man so will, die wird jetzt nicht, die wird einfach weiter ausgepresst. Und die Frage ist, zu welchen Lasten? Letztendlich zu Lasten der Kunden, das darf man immer nicht vergessen. Aber im Zweifel eben, sind eben auch alle Beteiligten dabei, quasi in das Risiko gehen zu verlieren und eben auch leider die unabhängigen Makler. Insofern ist hier die Überlegung, mit wem, also früher hätte man gesagt, lege ich mich ins Bett, die will gut getan sein. Also muss man schon schlau sein und neu prüfen, mehr als man es früher tun musste.
Ich will das ergänzen, was Freddy sagt. Die Ethik und die DNA, die Unternehmen früher hatten, sind andere als die, die heute großteils da sind. Früher hat man wirklich geschaut, wie kann man miteinander etwas Vernünftiges aufbauen? Wie kann man partnerschaftlich etwas voranbringen? Heute kreist jeder nur noch um sich. Der Makler, zu Recht, möchte eine einfache Abwicklung seines Geschäftes haben, möchte bestmögliche Konditionen haben. Und wenn er sich in den Konditionen nicht verschlechtert, schließt er sich gerne einem Pool oder Zusammenschluss oder keine Ahnung was für eine Institution an. Die Institution selber ist getrieben, speziell wenn Fremdkapital eine Rolle spielt, immer mehr Ertrag zu erzielen. Und das Unwort der letzten zwei Jahre, das ich persönlich wahrgenommen habe, ist etwas, was geprägt wurde durch einen dieser großen Aufkäufer, wo nämlich einer der Geschäftsführer oder Vorstände zu den Versicherern gegangen ist und gesagt hat, wir haben jetzt 30 große Makler aufgekauft. Wir haben 1 Milliarde Euro Beitragsvolumen. Und wir haben uns die Verträge dieser einzelnen Makler einmal angeschaut und haben festgestellt, es gibt Unterschiede. Insofern würden wir gerne eine Kottage-Harmonisierung durchführen. Achtet auf dieses Wort. Kortage, Harmonisierung. Heißt nichts anderes als, Alter, gib mir für alle Unternehmen die Kortage, die bisher nur das Unternehmen hat. Jetzt rechne einfach mal, wenn du 2% mehr bekommst auf laufende Kortage bei 1 Milliarde Euro Prämienvolumen. Das sind 20 Millionen. Nur dadurch, dass du plötzlich einen anderen Vertrag wirksam hast für alle deine Unternehmen. Und so rentieren sich manche Investitionen relativ schnell. Und die Frage ist nur, bis wohin gehen die Versicherer dieses Spielchen mit? Na, da wissen wir beide genau, wovon wir reden. Und wann ist der erste Versicherer wirklich mit dem richtigen Arsch in der Hose, der sagt, ich mach dieses Spiel nicht mehr mit? Weil die, die eigentlich dafür sorgen, dass Umsatz kommt, dass Kunden betreut werden, die kriegen nicht mehr. Der Makler unten partizipiert an dem, was oben drüber erzielt wird. Kaum. Und das ist unfair. Warum sollte der nicht mitpartizipieren? Ganz im Gegenteil, man überlegt ja zurzeit, wie können wir die Ertragsmarge steigern? Ach, wir geben den unten einfach ein bisschen weniger. Ist ja schon vorgekommen, auch hier in Lübeck.
Also verrückterweise ist es ja auch noch so. Also man hat unter Umständen, also auch die Aufkäufer von größeren Maklerhäusern, wollen die Kotagen harmonisieren, ne? Genau, nach oben. Und man vergisst dabei, man hat unter Umständen durch ein geschicktes Datenwarenhaus und eine gute Zusammenarbeit mit einzelnen Maklerhäusern und auch Ertragssteigerung, Sanierung laufend dafür gesorgt, dass dieses Maklerhaus unter Umständen tatsächlich diese 1% mehr Marge durch eine bessere Schadenquote letztendlich auch verdient hatte. Ja, so. Und in dem Moment, wo du irgendwann den Gesamtmarkt hast, hast du auch die Gesamtmarktschaden oder Combined Ratio. Und da rechnet sich eben dieser Bonus oder was auch immer nicht mehr. Und trotzdem wollen diese Häuser und mit der Macht, also nicht, weil es ertragreich ist und langfristig nachhaltig funktioniert, sondern nur wegen Größe und Kapitalgier letztendlich ausspielen. Und das funktioniert im Long Run nicht. Und dann, meine Sorge war immer, das schädigt den Vertriebsweg. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also die Ausschließlichkeitsorganisationen und Direktvertriebe haben diese Situation nicht so. Also der Maklervertrieb als Ganzes leidet zurzeit unter dieser Vorgehensweise.
Ich würde gerne von diesem großen Bild mal ein bisschen tiefer gehen. Also wenn du sagst, es gibt ja die großen Aufkäufer mit mehr Milliarde. Wir hatten aber eben gerade das Thema, das ist ja das Lebenswerk, davon lebt der Makler. Es werden ja auch die Kleinstbestände gekauft. Asset-Deal, Share-Deal, jeden Tag liest man was. Ich sag mal, wenn die größeren Häuser sind, die werden auf Augenhöhe agieren, da ist dann auch juristische Beratung bei. Aber ich frage die ganzen Nachfolgeberater und Akteure immer, geht das da alles so reibungslos zu oder wird auch mal jemand über den Tisch gezogen? Nicht, dass das in unserer Branche ein Problem wäre, aber man denkt ja doch mal kritisch. Und alle gehen hin und sagen, na sicher gibt's das, da werden wir aber nicht drüber reden. Jetzt bist du ja zu Gast bei Zündstoff. Wie siehst du das? Also läuft das reibungslos oder musst du eine ähnliche Warnung aussprechen, wie du es eben bei den Poolverträgen an sich gemacht hast? Ich meine, ein Versicherungsmakler verkauft ja nur einmal in seinem Leben. Und wenn er die Verträge nicht sehr genau analysiert, wird er kaum in der Lage sein, die Risiken zu bewerten.
Es gibt leider Makler, die verkaufen auch 2 oder 3 Mal, weil sie 1 oder 2 Mal auf die Schnauze gefallen sind, um das mal ganz krass zu sagen. Ich wechsle mal kurz das Betrachtungsfeld, weil das für viele plausibler wird. Ich bin Autoaufkäufer und ich kaufe gebrauchte Autos auf dem Markt und so auch deins. Ich gebe dir meinen Vertrag, den meine Juristen entwickelt haben, um dein Auto aufzukaufen. Du willst das Auto verkaufen, der Preis ist in Ordnung, du unterschreibst. Ich nehme das Auto, bringe es zu mir. 2 Wochen später bekommst du die erste Forderung von mir, weil das funktioniert nicht und diese vertraglichen Relevanzen hast du nicht erfüllt und die nicht. Das heißt, dein ursprünglicher Kaufpreis reduziert sich gerade ganz dramatisch. Dann kriegst du deutlich weniger und ähnlich ist es teilweise in den Bereichen, wo es um Bestandskäufe von Versicherungsmaklern geht. Nun muss man auch noch wissen, dass diese Aufkäufe ja relativ schwierig sind. Du hast eben die verschiedenen Deals angesprochen, die es gibt. Ich verkaufe ja in der Masse keine Firma, weil viele Versicherungsmakler haben kein Konstrukt drum gebildet. Wir haben vor 20 Jahren schon gesagt, macht diese Vorgesellschaft der GmbH, um einfach Sicherheit für euch zu haben, sondern die verkaufen tatsächlich Bestände. Also wie soll denn das eigentlich praktisch funktionieren? Und was verbirgt sich dahinter? Welche Risiken laufen denn hinten dran? Muss jeder Kunde der Übertragung zustimmen? Muss ich jeden Kunden einzeln anschreiben? Wie läuft das Ganze? Und da herrscht große Uneinigkeit im Markt. Und daraus resultieren häufig dann auch Streitigkeiten, die immer zulasten des abgebenden Versicherungsmaklers laufen.
Ich habe den Beruf ja auch mal gelernt. Und in der Ausbildung erinnere ich, einmal im Jahr kam eine Witwe an von einem Generalagenten, also es war ein klassischer Versicherungskonzern, und hat sich bitter darüber beschwert, dass ihre Rente, die sie auf dem Bestand ihres Mannes bekam, von Jahr zu Jahr sank. So, und es war natürlich, als junger Mensch hört man, ne, eine ältere Frau jammert, dass das Geld immer weniger wird. Mit der Zeit habe ich natürlich gelernt, was passiert ist, dass die Versicherungsvermittler, die neu waren, diese Bestände zu betreuen hatten, gemerkt haben, dass sie weniger Provision drauf bekommen, weil eben diese Rente zu finanzieren ist, und durch Umdeckung in der Lage waren, aus einem Bestandsvertrag einen Neuabschluss zu machen, und dann war er ganz raus aus dem Bestand. Die haben natürlich auch rational gehandelt und haben gesagt, ich will auch volle Provision haben. Insofern habe ich, wenn ich jetzt so höre, wir verrenten deinen Bestand, da muss man ja sehr genau gucken, wie, nicht seriös, aber wie ehrlich ist derjenige. Von Kapitalrisiken will ich gar nicht reden. Aber man hört da nichts, ne? Also haben die keine Stimme, diese Leute, oder wird das einfach nicht thematisiert, weil da zu viele finanzielle Interessen sind?
Also alles, das spielt alles mit rein. Es kommt noch eine Thematik, die häufig vergessen wird, ist die steuerrechtliche Betrachtung. Wenn ich einen Bestand verrente, wann wird denn welcher Betrag zur Steuerzahlung pflichtig? Und ich kenne Makler, die ihr Unternehmen auf Basis einer Rentenzahlung veräußert haben, die aber die Versteuerung der Gesamtrente sofort zu leisten haben. Das heißt also, die mussten tatsächlich, weil Fehler gemacht wurden in den ganzen vertraglichen Gegebenheiten, einen hohen Betrag vorab finanzieren, der sich Steuer nennt. Und dann haben sie da hinten dran die Rente bekommen. Weil du wirst eine Kapitalisierung auf den Kauf, also auf den Kaufpreis, wird hochgerechnet und dann musst du Steuern zahlen. Sowas ist passiert. Das heißt also, es sind handwerkliche Fehler auch gemacht worden, die immer zu Lasten des Maklers gehen. Und das ist das, was ich so verwerflich finde. Der ohnehin schon das schwächste Glied in der Kette ist, der aber sein Leben lang höchstwahrscheinlich sich den Arsch aufgerissen hat, um den Bestand aufzubauen, seine Firma aufzubauen und Sonstiges, das ist der nachher blutet oder dem es nicht gut geht. Und das ist einfach unfair. Und ähnlich wird es auch sein, wenn in 2, 3, 4 Jahren die ersten Kapitalgeber merken, dass das, was sie vorhatten mit ihren ganzen Investitionen, vielleicht nicht unbedingt greifen wird. Dann wird wieder ein Druck auf den Markt kommen. Und ein Markt, der heute schon tatsächlich sich akkreditiert, der also zusammenrückt, der wird schwieriger für jeden einzelnen kleinen Marktteilnehmer.
Frederik ist aufgestanden. Soziale Ungerechtigkeit, ja, das Angst triggert jetzt. Ihn doch jetzt. Jetzt müsstest du doch Zwischentöne ansetzen.
Nein, die Frage, also das Szenario, was du zeigst. Wir haben durch die Technologisierung und KI einen hohen Veränderungsdruck. Und diese Margenerwartung führt im Zweifel ja zu weiterer Konzentration. Ja. So. Aber was wären denn heute aus deiner Sicht die richtigen Schritte, die Versicherungsmakler tatsächlich konkret tun sollten? Also erstens, zweitens, drittens. Also die Herausforderungen sind immens, aber was kann ich denn tun?
Also es hat sich nicht viel geändert. Du hast es vorhin gesagt, ich rezitiere dich jetzt nur. Schaue genau, mit wem du dich ins Bett legst. Erste Thema. Zweite Thema, sei vielleicht berufsständisch organisiert und lasse Experten auf die Verträge schauen, die du gegebenenfalls bereit bist zu unterschreiben. Also entweder eine Vereinbarung mit einem Pool oder einem Zusammenschluss oder einem Kaufvertrag. Lass Experten ran, weil das erleichtert ganz, ganz viel. Lass sie dir ganz eindeutig auch schriftlich bestätigen, wer ist Herrscher in meinem Bestand, wem gehört der? Und was passiert, wenn ich tatsächlich mal gehen möchte? Wie kriege ich diesen Bestand übertragen? Kriege ich ihn überhaupt übertragen? Und wenn ja, in welcher technischen Gegebenheit kriege ich ihn übertragen? Das sind Themen, die total wichtig sind. Und dann kommt ein nächster Punkt hinzu. Ich glaube, dass die Makler, die 45.000, 46.000, die es in Deutschland gibt, die ja eigentlich für die Produktion sorgen, nicht ganz, es gibt ja mittlerweile auch andere, die mit Pools und Zusammenschlüssen arbeiten, aber die haben theoretisch eine ganz gute Macht, wenn die mal mit einer Stimme sprechen würden. Warum können die nicht auch mal ein bisschen Druck auf die Produktgeber ausüben und sagen, Leute, ihr könnt diesen Weg so nicht mehr gehen, weil wir bleiben auf der Strecke. Wir kriegen immer weniger Geld, wir haben immer mehr Kosten zu betreiben. Denn letztendlich willst du Kundenpflege und Hege und Betreuung ja auch gewährleisten. Dein Innendienst wird vermeintlich größer. Du musst immer mehr investieren, neben der Verpflichtung der Ausbildung eben auch in Themen, die vielleicht mit den technischen Gegebenheiten zu tun haben. Was ist mit mir? Wo bleibe ich bei der ganzen Geschichte?
Okay.
Und gesprochen wird eigentlich nur noch oben. Hans spricht mit Hans und mit Hänschen wird kaum mehr geredet.
Bleiben wir mal bei den beiden Themen. Also erste Thema war, schau oder prüfe sehr genau, mit wem du dich ins Bett legst. Zwei, hol dir die Expertenrat, eventuell von berufsständischen Organisationen. Welche wären das zum Beispiel?
BVK.
BVK, AfW.
Ja.
Genau. Also insofern zu schauen, die haben ja Juristen, Musterverträge, was auch immer, genau. Sich dort schlau zu machen, Mitglied zu sein. Und der dritte Schritt, quasi mal gemeinsam Macht auszuüben. Also es gab ja mal, glaube ich, Organisationen, Interessen, die versucht haben, zum Beispiel Mindestanforderungen für Produkte im Maklermarkt zu formulieren. Ne? Solltest du wissen, Henning. War doch bei dir vor der Haustür, oder nicht, in Berlin?
Verbund der Versicherungsläden. Friedel Rohde hat damals angefangen damit, den ich sehr schätze und der damals schon sehr viel Forderungen gestellt hat, was Produktqualität und Inhalte angeht und so weiter. Und auch andere haben deutlich etwas für den Markt getan, ja.
Das sind aus meiner Wahrnehmung immer Initiativen Ruhm und Ehre, aber ja. Sie haben ja nie die Breite gehabt. Sie haben auch immer Gehör gefunden bei einzelnen Häusern, die gesagt haben, da hast du recht. Aber sobald dann der Key-Accounter ankam und sagt, so, jetzt mach mal die Rampe auf, hier kommt das Schubladengeschäft in Palettenform, dann war die Rampe unten.
Klasse.
So, da muss man sich ehrlich machen, das ist immer so gewesen. Warum reagiert der Versicherer eigentlich nicht da drauf? Also das frage ich mich seit einiger Zeit. Also wenn wir beispielsweise hergehen und sagen, die Pools können als technische Intermediäre mit ihren Systemen so punkten. Warum hat die Branche nicht reagiert? Also ich sag mal, die VAV mit meinem MVP haben da ja angefangen zu sagen, wir setzen hier etwas hin, kostenlos für Makler. Kann man sich darüber streiten, ob das der richtige Weg war. Hier hast du ein System, das spricht BIPRO, spricht GDV und es versetzt dich in die Lage, moderne Technologie zu nutzen, sogar umsonst, damit du weiterhin unabhängiger Makler bleibst.
Die Gesellschaften, die Versicherungsgeber sind sicher nicht unbedingt besonders grün und einig in vielen Themen.
Aber das Problem ist doch, wenn der Kuchen an sich kleiner wird, dann wird ja auch mein Stück kleiner. Ja. Also hätte man da nicht sagen sollen, wir möchten den Kuchen in der Größe halten oder vielleicht sogar vergrößern. Wir kämpfen aber natürlich jeder gegeneinander, damit das einzelne Stück größer wird.
Aber au contraire, wo wird der Kuchen kleiner?
Naja, wenn das Geschäft über die Pools abgehandelt wird und dann wir feststellen, dass die immer mehr Druck ausüben, um die Provisionen sozusagen zu erhöhen, die ja nicht beim Makler landen, muss ich mir als Versicherer doch Gedanken machen, ob es nicht sinnvoll wäre, den Makler direkt bei mir anzubieten.
Aber ich würde an der Stelle sagen, der Kuchen wächst,
ja.
Aber die Pools wollen sich einen höheren Teil davon.
Ja.
Also das ist im Grunde, also ich glaube schon noch nach wie vor, dass der Versicherungsmarkt wächst grundsätzlich, aber es geht jetzt trotzdem sehr stark um die Verteilung, weil nämlich dieses organische Wachstum den kapitalgetriebenen Einheiten nicht reicht.
Ja, das ist schon klar, aber der Versicherer hat doch einen Vorteil, wenn er mit dem Makler direkt Geschäft macht, weil seine Marge dann höher ist.
Da sind wir jetzt bei deiner Frage.
Aber genau. Jetzt passiert hier Folgendes. Also als ich damals in den Markt gekommen bin, du hast es vorhin erwähnt, das war noch, also da gab es noch keine Computer, kein Handy und gar, ich weiß. Aber damals gab es Vorstände, Vertriebsvorstände, Marketingvorstände, die haben 20, 25 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und in diesem Unternehmen gedient. Die waren dieses Unternehmen. Die heutige Halbwertszeit eines Vertriebsvorstandes oder Marketingvorstandes in einem Versicherer ist ja dramatisch gesunken. Das heißt, eigentlich sind viele Vorstände heute Söldner. Die arbeiten heute da, morgen da. Und die haben gar keine Chance, dass, wenn sie einen Footprint hinterlassen wollen, den sie heute beginnen zu setzen, zum Ende ihrer Periode, tatsächlich der auch gesehen wird. Das heißt, die haben gar keine Zeit mehr, sich selber so reinzubringen, dass etwas, was sie verändern möchten, auch Früchte trägt. Das Erste, was passieren wird, der Umsatz geht runter. Wenn ein Versicherer sagt, ich möchte mit den Pools in dieser Form nicht mehr arbeiten, dann wird der Umsatz runtergehen. Und was heißt das? Dass die Shareholder sagen, hey, dein Vertriebsergebnis ist aber richtig mies, wir tauschen dich mal aus. Also machen die das nicht. Die hängen diesen Werten hinten dran. Das ist so. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Die großen Makler, die großen Pools, die großen Zusammenschlüsse, die großen Strukturvertriebe bilden jetzt einen neuen Cluster oder neues Cluster. Das sind die besten Produktgeber. Nur noch 15 werden von uns bedient. Das kostet aber Minimum x Euro, damit ihr dabei seid. Aber wir würden euch gerne dabei haben. Also es wird auch dort wieder entdeckt, wie ich meine Ertragsmarge weiter steigern kann. Und wenn die Vorstände in diesem Konzert nicht mitspielen, geht ihnen die Produktion flöten und dann hast du einen Rattenschwanz. Dann sind sie in Erklärungsnotständen und so weiter. Es ist das System in sich nicht unbedingt immer glücklich.
Also ich kann mich da auch erinnern. Es ging um die Entwicklung eines nachhaltigen Leitbilds und irgendwann war klar, dass der Vorstand im Grunde kein Leitbild wollte, mit dem das Unternehmen verändert wird, sondern das brauchte für seinen Aufsichtsrat, um die Verlängerung zu bekommen. Das war Teil seines. So. Und also dieses Denken im Grunde in Legislaturperioden, das findet leider bei einigen Unternehmen statt, bei Vorständen. Aber es gibt eben auch noch die anderen. Und das sind im Zweifel die anderen, also bei denen es auch heute noch Vorstände sind, die eben in Jahrzehnten denken und nicht bis zur nächsten Verlängerung. Also ich würde an der Stelle ruhig jetzt mal die NV-Versicherung nennen wollen. Also ein Henning Bernau, der tritt dort an und der geht davon aus, dass er da auch in Rente gehen wird. Und bei der Zuhoa, die Zuhoa hat, ich glaube, jetzt den sechsten Vorstandsvorsitzenden seit 1906. Und auch dort hat die Halbjahrzeit von Vorständen einfach eine andere Zeit. Und dann denken die Unternehmen einfach noch anders und machen zumindest nicht alles mit. Ich weiß, und es gibt noch andere auch. Ne? Also auch da kann ich nur empfehlen, achtet im Zweifel auch an der Stelle eben, was bekommt man? Bekomme ich eben nicht nur Transparenz und ich meine langfristige Perspektive im Handeln? Oder ist es eher so, heute so und morgen anders? Ne?
Aber ich muss jetzt auch mal eine Lanze brechen für die ganzen Vorstände, die in den kleinen, mittleren und großen Versicherern tätig sind. Mein Bestreben damals, als ich in die Ausbildung gegangen bin, es gab noch keine Computer, keine Handys, war, ich möchte einmal Vorstand werden. Ich fand das geil. Vorstand zu werden in einem Versicherungsunternehmen, Hammer. Ey, da bist du wer, da bist du ganz oben. Heute wäre das Letzte, was ich werden würde wollen. Warum? Weil so viel Druck auf den lastet, von allen Seiten. Irgendwann hat die Regulatorik dann auch mal so richtig eingesetzt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Brüssel. Die sind so getrieben mit ihren ganzen Themen, die sie im Rechtsbereich, im Finance-Bereich und betreiben müssen. Technik kam dazu. Ich möchte heute kein Vorstand mehr sein. Ich glaube, du bist in meinem Alter, du würdest das auch, den Stress würdest du dir nicht mehr antun.
Auf gar keinen Fall.
Du kannst es noch werden.
Das glaube ich aus verschiedenen Gründen eher nicht. Jetzt habe ich irgendwie so ein kleines bisschen das Gefühl, haben wir jetzt zu sehr über die Vergangenheit geredet, im Sinne von damals war alles besser. Du hast
gesagt, nein, war nicht alles besser.
Damals gab es keine Computer, aber auch gewisse Probleme nicht. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir durch die, ich sag mal, Kapitalabhängigkeiten Situationen haben, die man so ohne weiteres nicht aufgelöst bekommt. Wenn wir davon mal wegkommen, mit welchem Auto bist du heute hier? Du bist jetzt hier in Lübeck. Wir kommen mal zur Herzenssache. Also jetzt nicht nur zu deinem Unternehmen, was du da gegründet hast. Du hast ja Oldtimer-Erfahrung. Du warst bei OCC, danach hast du die Scheiben repariert und dann hast du Herzenssache gegründet.
Falsch rum.
War falsch rum?
Ja, falsch
rum. Erste Carglass. Und dann hast du das Autothema so geliebt, dass du gesagt hast, ich gehe zu OCC und hast dann was gegründet. Mit welchem Auto bist du heute hier? Und eine Frage, die sich mir immer stellt, also Lübeck ist ja eine schöne Stadt, aber es ist ja nun nicht Mittelpunkt der Welt. Also bekannt für Marzipan, bekannt für Blau Direkt, für OCC und jetzt auch für Herzenssache. Warum nicht Hamburg?
Naja, man muss bei Lübeck auch noch die Trägerwerke erwähnen. Ne?
Richtig, das stimmt.
Einer der ganz großen, und man muss den Touristikbereich erwähnen.
Martensumpral muss man erwähnen.
Und natürlich den sympathischsten Großmakler in Deutschland, Martensumpral. Deine Frage zu beantworten, ich bin hier mit einem Kia EV6, also einem reinen Stromer. Das ist ein Vernunftsauto. Und ich bin manchmal auch vernünftig. Wenn meine Frau gefragt werden würde, würde ich das Gegenteil behaupten. Aber ich bin tatsächlich mit so einem Auto hier. Erster Teil deiner Frage. Zweiter Teil deiner Frage, warum Lübeck? Weil wir aus welchen Gründen auch immer in Lübeck keine Probleme haben, für dieses wunderbare Unternehmen Herzenssache, was 2022 als Startup in den Markt gegangen ist, Mitarbeiter zu finden. Okay. Das ist kurios. Aber es ist einfacher als in Hamburg. Und viele unserer Mitarbeiter kommen aus Lübeck. Hatten vielleicht auch mal Berührung mit diesem Markt in einem anderen Unternehmen. Aber das ist der eigentliche Grund. Und Lübeck ist echt sympathisch.
Ja, vor allem die Fahrerei ist entspannt, ne? Hier in Schleswig-Holstein. Immer also
gegen den Strom.
Herrlich. Smart and SureTech, die sind ja auch nach Lübeck gegangen, ne? Nicht nur, weil sie Quality Pool hier sitzen hatten, sondern sie hatten in Berlin die Nase voll und Lübeck hat denen die Tore im wahrsten Sinne des Wortes geöffnet.
Ja, also viele Menschen hören Lübeck und denken an Marzipan oder Konfitüre, aber kaum jemand weiß, wie groß Lübeck eigentlich ist. Wisst ihr, wie viele Einwohner Lübeck hat?
200.000?
270.000. Also das ist nicht so ganz klein. Und wenn wir immer davon reden, Hamburg, ich bin waschechter Hamburger, wie du weißt, Tor der Welt. Ich meine, guckt euch mal an, was im Lübecker Hafen los ist, was da ein- und rausfährt. Das ist hochgradig interessant. Und dann guckt euch mal die alten Gebäude an. Das haben viele Städte nicht. Also Lübeck ist echt schön. Ich meine, Buddenbrooks, Weltkulturerbe, Lübecker Innenstadt, wunderbar. Ist alles schön in Lübeck? Nein. Gibt's tolle Unternehmen in Lübeck? Ja. Gibt's auch andere Unternehmen? Im Finanzdienstleistungsbereich? Oh ja.
Also kann ich nur bestätigen.
Wollen wir da noch drauf einsteigen, eine zweite Folge machen oder wollen wir das mit diesem positiven, mit der Herzenssache, mit den Autos, den Oldtimern abschließen?
Du hast ja, mal die Frage gesagt, ist die ja, wozu braucht es Herzenssache im Maklermarkt? Also also unsere Zielgruppe sind ja sehr stark auch die Vertriebspartner. Mhm. Was bietet Herzenssache? Und was machst du im Zweifel eben auch von der Haltung her anders, dass man sagen kann, mit dir, mit euch, mit der Organisation, kann man sich gerne einlassen.
Ach, jetzt darf ich so ein bisschen Lama-Decken-Veranstaltung hier machen. Ja, super, also top, weil das war ich nicht drauf vorbereitet. Ich habe das angezogen, weil ich nachher noch einen anderen repräsentativen Termin habe und deshalb leuchtet das Herzenssache-Logo da. Wir sind angetreten 2022, am 1.7. Mit einem Startup-Unternehmen mit Namen Herzenssache, weil wir gesagt haben, wir können den Oldtimer, Youngtimer, Newtimer und Premium-Car-Bereich auch und wir können ihn vielleicht sogar ein bisschen anders. Ein bisschen anders heißt, dass wir sehr viele Annahmerichtlinien anders leben als der Markt. Es gibt ja nicht viele große Player im Markt. Dazu sind wir der einzige Unabhängige. Wir gehören nicht der Provinzial, wir heißen nicht Allianz, wir sind nicht die AXA, wir sind nicht Belmont und damit Mannheimer, sondern wir sind wirklich inhabergeführt, sind nicht abhängig von irgendeinem Produktgeber und haben im Stakeholder-Bereich tatsächlich überwiegend natürliche Personen, die dieses Unternehmen hegen und prägen. Ich bin einer davon. Und wir haben den Ansatz auch deshalb gewählt, weil wir mit vielen Versicherern und deren Außendienstorganisationen super eng zusammenarbeiten. Weil die machen lieber das Geschäft mit einem Unabhängigen als mit einem in Abhängigkeit befindlichen, wo das Geschäft dann zur Not eben in die Provinzial oder Allianz oder Sonstiges reingeht. Das machen wir anders und wir sind erreichbar. Wir haben keine künstliche Intelligenz vorgeschaltet, kein Callcenter vorgeschaltet. Bei uns sitzen 16 Mitarbeiter, die Bock darauf haben, das zu tun, was sie tun, die zur Not auch zurückrufen, die sich in der Szene auskennen, die sich mit den Autos auskennen und die einfach Lust haben, dieses Thema voranzubringen. Für den Makler ist es so, dass der durchschnittliche Makler, glaube ich, hat 2 bis 5 Mal im Jahr wirklich eine echte Berührung zum Thema Oldtimer, Youngtimer, Newtimer. Premium Cars komme ich gleich nochmal gesondert drauf. Und der braucht, wenn er diese Kunden bedienen möchte, einen verlässlichen Partner hinten dran, auf den er sich verlassen kann. Und das sind wir, ohne Wenn und Aber. Wir sind derjenige, der die Maklersprache spricht und wir sind derjenige, der sich mit dem Makler zu 100% auch identifiziert. Premium Cars, wir haben wirklich viele Premium Cars in der Vergangenheit schon gezeichnet. Wir werden zum Ende des Jahres mit einem eigenen Konzept kommen, wo es nicht um Sammlung geht und nicht um wenig Laufleistung, sondern wir haben das Problem der Branche, nämlich hochwertige Fahrzeuge, die im Alltagsgebrauch stecken, nicht mehr versichern zu können, teilweise aus Rückversicherungsverträgen heraus oder teilweise aus geschäftlichen oder politischen Affinitäten heraus. Wir haben dieses Produkt entwickelt, wir sind gerade dabei, das technisch umzusetzen und kommen zum Ende des Jahres mit einem reinen Premium-Car-Konzept, wo du deinen Porsche Turbo, den du dir in 2 Jahren dann endlich mal holst, als Cabrio tatsächlich auch zu günstigen Prämien oder vernünftigen Prämien versichern kannst. Damit kommen wir und das ist das, was wir leben und lieben und deshalb gibt's Herzenssache.
Eine kritische Nachfrage fällt mir dann aber doch ein. Du hast gerade gesagt, keine KI. Jetzt will ich nicht sagen, dass deine technische, strategische Beratung immer von Erfolg gekrönt war. Warum keine KI? Hast oder du wolltest damit sagen, keine KI, die den Kunden abspeist, sondern er kriegt persönliche. Aber ich wollte die Brücke zur KI bauen. Ich glaube, du hast mal in einem Podcast gesagt, KI macht dir keine Angst. Nein. Als Carsten Müller glaube ich das. Aber muss ich als einfacher Makler, muss ich Angst vor KI haben?
Nein, überhaupt nicht. Also Ich sag mal jein. Ich beziehe das jetzt erstmal nur auf mein Berufsbild. Nur als Versicherungsmakler draußen im Markt. Wenn ich eine KI vernünftig zum Einsatz bringe und bekomme, dann erleichtert sie und ergänzt mein berufliches Streben. Sie ersetzt mich nicht, sondern sie ergänzt mich. Und das ist ganz wesentlich. Die KI darf nie ersetzend sein, sondern sie muss ergänzend sein. Es gibt viele einfache Geschäftsprozesse, die heutzutage schon von einer KI mit derselben Qualität bearbeitet werden kann, wie ich sie als Makler vielleicht vornehmen würde. Da ist eine KI richtig cool, aber eine KI wird nie das Nasengeschäft, das Beziehungsgeschäft, die echte Beratung dem Kunden gegenüber zu 100%, also nie ist vielleicht falsch, momentan noch nicht, so lösen können, dass die Qualitäten eines echten, guten, ehrbaren Versicherungskaufmanns auch nur ansatzweise erreicht werden. Ich habe keine Angst vor KI, weil sie in unserem Berufsbild, in unserem Berufsstatus wirklich Gutes leisten wird können. Außerhalb unseres Berufsbildes habe ich durchaus ein bisschen Bedenken, was KI irgendwann mal in der Lage ist zu tun. Aber wenn man heute schon schaut, was ich damit machen kann, das ist ja, also für so einen Senior wie mich beängstigend. Für so einen Junior ist das vielleicht noch gut. Meine Kinder finden das total klasse. Aber ich habe da durchaus meine Bedenken.
Stell dir mal vor, damals in der Ausbildung, man hätte so ein Ding schon gehabt, Versicherungsbedingungen zu durchforsten, mal eben so eine Antwort zu finden, wo man sonst sagt, ich muss mich erstmal eine Stunde hinsetzen und Bedingungen lesen. Wer liest denn heute noch Bedingungen? Das macht doch alles die Maschine.
Das würde aber bedeuten, dass es zum damaligen Zeitpunkt auch schon andere Technologien gegeben hätte und die hätte ich damals nicht gut gefunden, weil ich fand es ja cool, nicht kontrollierbar zu sein. Ich fand es cool, nicht erreichbar zu sein. Ich fand es cool, mit einer Blockpolice rumzulaufen und immer Ausreden zu haben. Ich habe den Kunden telefonisch nicht erreicht, weil damals, weißt du, 20 Pfennig, Münztelefon oder zu Hause mit einer Wählscheibe oder so einem Drücker. Kunde war nicht erreichbar. Also ich war ja super erfolglos im Vertrieb, als ich angefangen habe. Und ich habe genug Ausreden gehabt. Die hätte ich nicht, wenn die Technik heute schon damals im Einsatz gewesen wäre. Oh Gott, das wäre furchtbar gewesen. Also für mich.
Es hat sich alles gewandelt. Das Berufsbild war ein komplett anderes.
Du hattest in einem deiner Podcasts ja mal so ein bisschen the Spirit of the Game bemängelt. Ja. Ein Erlebnis, das du persönlich hattest am Nürburgring. Ja. Wo es offensichtlich eine Oldtimer-Veranstaltung gegeben hat. Spirit of the Game ist ein Begriff aus dem Golfsport, aber er meint im Zweifel natürlich zu sagen, ich habe eine Etikette, ich nehme die Regeln an, ich schummle nicht. Wenn ich den Ball berührt habe, habe ich ihn berührt und zähle das auch und. Was hast du erlebt und was vermisst du?
Ehrlichkeit, Partnerschaftlichkeit, Akzeptanz, auch andere Meinungen zu ertragen. Und ich vermisse, dass auf Augenhöhe miteinander vernünftig geredet wird. Heute wird viel übereinander geredet und es wird wenig miteinander geredet. Heute ist sich jeder selbst der Nächste und es bleibt unsagbar viel Ethik, Moral und Sonstiges auf der Strecke. Und das ziehst du über alle Bereiche. Das vermisse ich sehr. Das war damals alles verbindlicher und es war auch einfacher. Damals gab es den hanseatischen Handschlag. Wenn wir ein Thema abgehakt haben, dann war das durch. Und dann war das verlässlich. Das gibt's heute so in der Form kaum mehr. Also ich will nicht sagen, dass es nicht mehr gibt, aber es gibt es kaum mehr. Heute musst du wirklich nach jedem Gespräch überlegen, ey, was habe ich da eigentlich gemacht, was habe ich gesagt und was könnte das eventuell gegen mich bewirken? Und das finde ich total schade, weil das ist tatsächlich eine Sache, die früher besser war. Ich finde es heute einfach unverfänglicher und unnahbarer. Du bist nicht mehr so nah dran an den Menschen und du kannst auch die Ehrlichkeit und die Verlässlichkeit der Partner heute nicht mehr voraussetzen. Das vermisse ich sehr.
Ich kann also das war für mich, ich bin 2000 im Maklermarkt gekommen, es war eine der überraschendsten Erfahrungen. Vorher war ich ein Ausschließlichkeitskind, wie im Maklermarkt auf den Veranstaltungen man auf der einen Seite vom Markt begrüßt wurde, ein weiterer Player, der vielleicht helfen kann, damals, also für die Zoa als Neuer im Jahr 2000, 2001, 2002. Und das andere, das Miteinander. Ne? Sicherlich Wettbewerb schon, aber wenn man zusammen war, hat man auch, ja, das war eine schöne Zeit, das kann ich so sagen. Aber die Frage ist ja, was können wir heute dafür tun, dass es schön bleibt oder dass wir im Grunde genau, also das ist ja eine Basis unserer Gesellschaft, ne? Das, was du eigentlich gefordert
hast. Absolut. Also die Kommunikation und der Austausch untereinander ist so essentiell, das ist so wesentlich und so wichtig, weil ich kann ja aus jedem Gespräch für mich etwas ziehen, ich kann etwas lernen, ich kann mich an anderen orientieren. Ich höre auch mal andere Meinungen, deshalb heißen sie ja Meinung, weil sonst wäre es ja eine Unserung oder eine Deinung. Also das ist ja interessant zu hören, warum und wie macht ein anderer das, was ich vielleicht nicht gut mache. Mhm. Und das bleibt auf der Strecke. Ich kann mich erinnern, wir sind damals als Maxpool, haben wir jedes Jahr Roadshows gemacht in Deutschland. Wir haben eine KV-Tour gehabt, eine LV-Tour gehabt, wir haben die Sach-Tour gehabt, wir haben die Max-Tour gehabt. Wir waren teilweise 10 Wochen im Jahr unterwegs, 10, 11 Wochen in Deutschland und haben Veranstaltungen gehabt zwischen 50 und in bei großen Veranstaltungen 250 Menschen. Was da interagiert wurde, was die Makler auch für Fragen gestellt haben, was sie sich getraut haben zu fragen, was die untereinander besprochen haben in den Kaffeepausen, was da an Synergien entstanden ist, das war mit Geld nicht zu bezahlen. Und das hatte nichts mit uns zu tun, sondern das waren die Makler, die haben diesen Austausch praktiziert. Heute gehst du auf Messen, ich meine eine DKM-Deckungskonzeptmesse, ich kann mich erinnern an die kleinen Boxen, die wir in Bayreuth hatten, 94 oder 95, die erste Veranstaltung. Das war cool, das war wow. Heute Gigantismus pur, nur noch das Größte, das Schönste. Ich habe mich gefragt, wann die irgendwann unterirdische Stände bauen, weil zweistöckig waren die ja teilweise schon. Ne? Da hat sich viel getan und es ist manches gut geworden, manches nicht so gut. Früher war manches besser, aber nicht alles. So.
Das war die Folge Geschichtsunterricht mit wirklich alten Hasen. Ich gehöre auch dazu.
Alte
auch,
Hasen, der meint uns.
Auch wenn ich an die 45 Jahre noch nicht rankomme.
Jetzt wird er rot.
Ich sag vielen Dank, Carsten. Da war auch Klartext bei. Persönliche Zwischentöne kaum erforderlich. Wir waren sehr gesittet. Danke, lieber Freddy. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.